Ja, letzte Woche sind wir in dieses Thema eingestiegen und haben festgestellt beim Blick in die Bibel, dass es enorm viele Dinge gibt, zu denen Gott uns als Menschheit insgesamt berufen hat. Und erst recht natürlich als diejenigen, die ihm nachfolgen. Und da gibt es so vieles, was man erstmal entdecken kann und was auch eigentlich viel wichtiger ist, zunächst das zu entdecken, bevor wir danach fragen, welche konkreten Aufgaben hat Gott denn für uns? Denn wenn wir die Dinge nicht leben, die er sowieso uns schon längst gesagt hat, dass wir dazu bestimmt sind, sie zu leben, dann brauchen wir gar nicht fragen, wie wir es denn konkret noch weiterführen können und was er denn noch an Aufgaben für uns hat. Denn worum es letztendlich geht, ist, ein Leben zu leben in den, ich sag mal, in den Möglichkeiten, in den Bestimmungen, die Gott sowieso schon ausgesprochen hat über unserem Leben. Und wer das nochmal hören will, der kann es gerne tun von letzter Woche. Trotzdem wird uns ja beim Lesen der Bibel bewusst, dass Gott auch sehr konkrete Wege geht, sehr individuelle Wege mit uns. Dass Menschen zu sehr speziellen Dingen berufen sind, wozu längst nicht jeder berufen ist. Dass Gott Menschen auswählt, erwählt, ihnen zuspricht, dass er eine Aufgabe für sie hat. Und das sagt er bei weitem nicht zu jedem, sondern er hat für jeden was Eigenes. Und wenn wir die Bibel rauf und runter lesen, dann merken wir, vielen Dank, dann merken wir, dass Gott unglaublich individuell sich auch offenbart. Gott redet auch total individuell. Er hat die Möglichkeit, zu jedem so zu sprechen, dass wir ihn verstehen. Wenn es so ist, dass Gott uns Menschen alle unterschiedlich geschaffen hat, na, dann ist es aus meiner Sicht auch nur logisch, dass er uns alle auch unterschiedlich gebraucht, unterschiedlich einbaut in seinen Plan und dass er auch unterschiedlich zu uns spricht und es auf unterschiedliche Weise schafft, uns zu gewinnen für seine Anliegen. Dass wir ihn wirklich verstehen können. Wenn wir alle verschieden sind, dann wird Gott auch in der Lage sein, zu jedem von uns so zu sprechen, dass wir ihn verstehen können. Das traue ich Gott zu, das sehe ich in der Bibel, das sehe ich in der Geschichte von Menschen, dass es einfach funktioniert, wenn Gott redet, dass wir ihn verstehen können. Unter uns Menschen ist es ja jedem völlig klar, dass man mit kleinen Kindern anders redet als mit Erwachsenen, damit sie einen verstehen. Mit einem einjährigen Kind würde man anders reden als mit einem sechsjährigen Kind. Das ist uns völlig logisch. Mit einem Philosophen kommuniziert man anders als mit einem Soldaten. Mit meiner Frau kommuniziere ich anders als mit anderen Frauen. Da ist meine Frau auch sehr froh drüber. Und meine Frau kommuniziert mit ihren Freundinnen anders als ich mit meinen Freunden. Und mit einem feinsinnigen Künstler muss man anders kommunizieren als mit einem cholerischen Bauarbeiter. Und das weiß jeder aus Erfahrung. So klug sind wir mittlerweile geworden. Und wenn selbst wir sowas wissen und mitgekriegt haben, na, wie viel mehr ist Gott doch in der Lage, mit jedem so zu reden, dass er ihn versteht? Sich jedem so zu zeigen, sich jedem so zu offenbaren, dass wir hinterherkommen, dass wir es schaffen, mitzubekommen, was er uns denn eigentlich mitteilen möchte. Wie könnten wir glauben, dass Gott das nicht noch auf eine viel passendere, zielsicherere und vielfältigere Weise tun kann, als wir Menschen das schon können? Dass wir uns gegenseitig beobachten und rausfinden, okay, wenn der gerade so drauf ist, dann sollte ich vielleicht so mit ihm reden, damit es nicht noch mehr explodiert gleich die ganze Lage. Das kriegen wir als Menschen ja schon mit. Wie viel mehr ist Gott in der Lage, in jede Lebenssituation so reinzureden, dass wir ihm folgen können? Dass wir mitbekommen, worum es ihm geht. Er weiß, wie er uns persönlich erreichen kann und deshalb tut er das auch bei jedem von uns auf eine einzigartige Weise. Das ist schon mal das Erste, was ich erkenne, wenn ich die Geschichte all der biblischen Helden und Heldinnen lese, was Gott aus ihnen gemacht hat. Sowohl die Bibel als auch unsere Lebenserfahrung, die zeigen eigentlich, dass Gott auf sehr vielfältige Weise Menschen beruft. Zum einen in der Art und Weise, wie er beruft und zum anderen auch, wofür er sie beruft. Keine Situation entspricht exakt einer anderen. Alles ist individuell, was Gott tut und was er sagt. Gott hat für unser Leben und für die Geschehnisse dieser Welt nicht einfach nur Patentlösungen, sondern individuelle Lösungen. Die genau passen. Die genau passen für uns, für unser Leben, die genau passen für die Situation, in der diese Welt steckt. Damit meine ich nicht, dass Gott keine Grundprinzipien hat, die immer gelten und die sich durchziehen. Alles wird gemessen daran, wie Gott selber ist. und an dem, was er grundsätzlich vorhat und was er geplant hat und was er für einen Charakter hat und für Wesenszüge und wie er geartet ist, daran wird alles gemessen und daraus wird auch alles geboren, was er tut auf dieser Welt. Auch die vielen unzähligen individuellen Lebenswege, die er gestaltet mit uns. Aber seine Pläne und auch seine Wesenszüge, die werden im Leben von uns Menschen immer wieder in eine individuelle Form gegossen. Er verherrlicht sich selbst in jedem einzelnen Leben auf eine einzigartige Weise. Das, was Gott aus jedem Leben, was auf dieser Erde existiert, macht und wie er sich dort zeigt, wie er den Lebensweg führt, wie er sich offenbart, jedem Einzelnen, darin verherrlicht er sich selbst immer wieder neu. Wenn er uns so unterschiedlich schafft und dass jeder einzigartig ist, dann wird er auch auf einzigartige Weise mit uns durchs Leben gehen und auf eine neue und einzigartige Weise sich selbst verherrlichen, in dem, wie er uns führt und wie er unser Leben voranbringt. Das glaube ich. Deswegen haben aber auch wir alle das gleiche Problem, dass nämlich unser Lebensweg in gewisser Weise eine Überraschung bleibt und ein Geheimnis ist. Es gibt keinen standardisierten Lebenslauf eines Christen. Einige sind froh drüber, einige wären vielleicht froh, wenn es anders wäre, wenn alles ein bisschen berechenbarer laufen würde und man schon einen Plan für die nächsten 20, 30 Jahre hätte, was einen wann erwartet, in welcher Phase des Christseins was kommt. Aber so funktioniert es leider nicht und das haben alle von uns schon mitgekriegt anhand unseres eigenen Lebens. Keiner von uns kennt alle Details der zukünftigen Jahre unseres Lebens, weil eben jeder Lebensweg individuell ist und weil Gott sich in jedem Lebensweg auf neue Weise zeigt und verherrlicht. Er schreibt mit jedem von uns eine Geschichte, die es bis dahin noch nicht gab auf dieser Welt. Es lohnt sich deshalb auch überhaupt nicht, sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen, sich ständig mit anderen Christen zu vergleichen und daran zu scheitern, dass man nicht ist wie ein anderer, weil dazu sind wir auch überhaupt nicht gemacht. Keiner von uns ist dazu bestimmt, von Gott genauso zu sein wie irgendjemand anderes, sondern während wir das tun und uns vergleichen mit anderen, auch mit anderen Christen, verpassen wir möglicherweise die Schritte, die Gott uns jetzt gerade führen will. Verpassen wir das, was er gerade in unser Leben reinreden will, was vielleicht in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Art und Weise gerade zustande kommt, als wir es bei anderen bisher beobachtet haben. Manchmal gibt Gott große Visionen, die eine lange Reichweite haben. Das kommt vor, das passiert in der Bibel, das passiert auch im Leben mancher Menschen, dass Gott sehr langfristig schon Dinge ankündigt, die mal passieren werden. Aber meistens führt er uns einfach Schritt für Schritt voran. Über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg. Und während ich den nächsten Schritt gehe, weiß ich noch nicht genau, wie der übernächste Schritt aussehen wird. Das ist das Normale im Leben von uns Christen. Das ist auch das Normale im Leben der meisten biblischen Helden, die wir bewundern. Dass es Schritt für Schritt vorangeht. Manchmal gibt uns Gott eine Ahnung oder auch eine Gewissheit, wo unser Lebensweg mal hinführen wird. So wie bei Mose vielleicht, der wusste, dass es ins verheißene Land geht, dass Gott ein neues Land bestimmt hat, das Land Kanaan, wo das ganze Volk hinführen wird. Das war so das Ziel, was ganz am Ende schon klar war. Aber um dorthin zu kommen, hat es eine Wolkensäule gebraucht, hat es eine Feuersäule gebraucht, die Tag für Tag führt, wohin es als nächstes geht. Da waren Wunder nötig, um durchs Schilfmeer durchzukommen, um wieder Essen und Trinken zu bekommen, um das Land einnehmen zu können, um Schlachten zu gewinnen. Und so vieles an konkreten, detaillierten Führungen Gottes war nötig, um dahin zu kommen, was sie eigentlich von Anfang an schon gewusst haben, wo es mal hingeht. Und genauso kann es auch in unserem Leben sein, dass wir zwar eine Ahnung haben, wozu Gott uns gemacht hat, wie er uns grundsätzlich grob führen wird, aber in den vielen Details des alltäglichen Lebens brauchen wir immer wieder Gottes Führung und er wird uns in der Regel Schritt für Schritt voranführen und wir wissen noch nicht, was übermorgen alles passieren wird. Das ist erstmal die ernüchternde Feststellung, wenn man ins eigene Leben schaut und auch wenn man in das Leben der ganzen biblischen Männer und Frauen Gottes schaut. Wer glaubt, die Pläne Gottes mit unserem Leben einfach so vollziehen zu können, ohne Zeiten der Schwachheit, Orientierungslosigkeit und des Kampfes, der irrt sich. Der Weg ins verheißene Land führt immer durch die Wüste, hat mal jemand gesagt. Wenn wir denken, dass Gottes Pläne, die er mit unserem Leben hat, einfach so sich über Nacht erfüllen, auf einem idealen Lebensweg, ohne Umwege, ohne Niederlagen, ohne Zeiten von Schwachheit und vielleicht manchmal auch Zeiten der Verirrung, der hat vom Leben bisher wahrscheinlich noch nicht allzu viel verstanden und noch nicht die Bibel gelesen. Denn wenn man das tut, wird einem dieser Gedanke ziemlich schnell ausgetrieben. Große Siege kommen nur durch große Kämpfe. Und wenn wir die Verheißungen Gottes, die er vielleicht über unserem Leben ausgesprochen hat, beim einen oder anderen, oder die er aussprechen wird, oder die er einfach geplant hat, ohne dass wir davon wissen, wenn wir dort hineinkommen wollen, in das, was Gott geplant hat mit unserem Leben, dann müssen wir diese Zeiten der Wüste in Kauf nehmen. Dann müssen wir lernen, durch Höhen und Tiefen hindurchzudringen zu dem, was Gott gedacht hat und geplant hat. Weil er selbst hat es nicht anders gemacht, als er hier auf dieser Erde war. Jesus hat den größten Sieg errungen, nachdem er die größte Niederlage eingesteckt hat. Und wenn wir seine Nachfolger sind, dann wird unser Lebensweg mit Gott in irgendeiner Weise ähnlich verlaufen. Wir werden nicht das konkret erleben, was Jesus erlebt hat, unbedingt, aber wir werden auf andere Weise Anteil haben an seinen Niederlagen und an seinen Siegen. An dem, was er erleiden musste und auch an dem, was er bekommen hat, als er es erlitten hat. Und wenn wir rausfinden wollen, was hat Gott mit meinem Leben geplant und so eine kühne Frage stellen, ja, Gott, wozu hast du mich berufen? Und wenn wir wollen, dass Gott unser Leben führt, dann hat es immer auch den Preis, dass wir es dann eben auf die Weise auch erringen und in Besitz nehmen, das Land, was er uns vielleicht geben möchte, was er uns verheißen hat, indem wir bereit sind, auch durch die Wüsten zu gehen und den Preis dafür zu bezahlen. Das ist das normale Leben eines Christen und damit habe ich vielleicht dem einen oder anderen die gute Laune heute Abend schon verdorben. Wie führt uns Gott in das hinein, was er mit unserem Leben vorhat? Was er sich gedacht hat, als wir damals im Bauch unserer Mutter entstanden sind? In der Regel führt er uns Schritt für Schritt und ich möchte das mal deutlich machen heute Abend anhand des Lebens von Samuel, der Prophet Samuel. Ich werde immer wieder an ihm hängen bleiben. Ich denke, so sah er aus oder so ähnlich. Samuel, einer der größten Propheten des Alten Testaments. Dass es ihn überhaupt gab, ist schon ein Wunder, weil seine Mutter eigentlich unfruchtbar war und keine Kinder kriegen konnte. Sein Leben begann damit, dass für ihn erstmal nur gebetet wurde, bevor irgendwas von ihm sichtbar war. Seine Mutter war unfruchtbar, seine Eltern haben gebetet, dass sie doch ein Kind kriegen kann, die Hanna. Und damit begann eigentlich die Geschichte von Samuel. Und das ist schon mal eine interessante Feststellung. Samuel ist entstanden aufgrund dessen, dass Menschen gebetet haben für ihn, dass Eltern gebetet haben. Ich werde gleich noch auf das Thema Eltern auch eingehen, was sie für eine Rolle spielen, in Bezug auf unseren Lebensweg, in Bezug auf unsere Berufung. Aber das kann man schon mal festhalten. Dieser Junge wurde erbeten von Gott und so haben sie ihn dann auch genannt, als es ihn dann gab, Samuel, von Gott erbeten. An der Stelle trägt sein Name eigentlich schon was in sich, was auch an Lebensweg und an Berufung in seinem Leben drinsteckt. Über seinem Leben steht von Anfang an, er wurde von Gott erbeten. Es ist ein Wunder, dass es ihn überhaupt gibt. Namen haben in der Bibel oft eine Bedeutung. Die Eltern haben oft sehr bewusst Namen verteilt und haben damit eigentlich schon mal eine Bestimmung in das Leben der Kinder hineingesprochen. Sehr oft ist es der Fall. Nicht immer. Manchmal sind die Namen auch nicht sehr rühmlich. Manchmal gibt es auch prophetische Namen, die Leute bekommen haben. So will keiner sein Kind nennen, wenn man zum Beispiel an Hosea seine Kinder denkt oder so. Aber ganz oft haben Eltern sehr bewusst was in das Leben der Kinder hineingesprochen, wo sie was davon geahnt haben, was Gott mit denen anfangen will. Und da begegnet manch einem in der Bibel schon das erste Mal so eine Art Berufung und Bestimmung, die in das Leben hineinkommt. Hannah hatte in ihrem Sohn was erkannt, was für sein Leben mal wichtig werden wird, nämlich sie hat erkannt von Anfang an, dass dieser Junge dazu berufen ist, in einer besonderen Nähe zu Gott zu leben. Und als sie ihn entwöhnt hatte, hat sie ihn in den Tempel gegeben, dass er dort als Kind schon lebt und groß wird unter dem Priester Eli, der ihn dann sozusagen unter seine Fittiche genommen hat, ihn aufgezogen hat und Samuel hat ihm gedient und ist in der unmittelbaren Gegenwart Gottes groß geworden, kann man sagen. Hannah hat es schon frühzeitig erkannt, dass dieser Junge, und hat das auch ein Stück weit festgelegt und beschlossen, dass der, den sie von Gott erbeten hat und den sie dann bekommen hat, trotz ihrer Unfruchtbarkeit, dass dieser Junge wirklich Gott geweiht sein soll, und damit wurden die ersten Weichen schon mal gestellt. Was ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, waren die ganzen Details, was aus seinem Leben mal werden wird. Dass er mal Prophet werden wird, dass er die ersten Könige Israels einsetzen wird, Saul und dann später David, und dass er an entscheidenden Stellen der Geschichte Israels eine der bedeutendsten Rollen spielen wird. All das, glaube ich, hat Hannah am Anfang noch nicht gewusst. Und so ist es manchmal auch mit unserem Leben. Es kann sein, dass wir eine Ahnung in uns haben, wo Gott mit uns so ganz grob vielleicht hin will. Was vielleicht so ganz grob der Sinn und Zweck unseres Seins sein könnte. Aber was die konkreten Schritte sind, was alles im Detail noch kommen wird, das ist oft ein Geheimnis. Und das wird erst sichtbar werden, indem man Stück für Stück das anvisiert und darauf zugeht, was Gott irgendwann schon mal gesagt hat. Und das ist wichtig, und da werde ich nächste Woche nochmal drauf eingehen, dass wir die groben, großen Dinge, die wir vielleicht von Gott irgendwie mal erkennen konnten, was unser Leben betrifft, dass wir das festhalten, aber dann flexibel bleiben, wie wir dorthin kommen. Dass wir gespannt beobachten, wie Gott Stück für Stück unser Leben so zusammensetzt und so führt, dass wir dorthin kommen. Jemand hat mal gesagt, festbleiben in der Vision und flexibel bleiben in der Umsetzung. Und das ist was, was man hier schon erkennen kann. Es ist eine Grundrichtung im Leben sichtbar, aber was im Detail dann alles noch kommt, das hat sich dann Stück für Stück entfaltet. Hannah hat sozusagen ihren Sohn Gott hingegeben. 1. Samuel 1, Vers 28, da heißt es, so habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Das ist das, was über dem Leben von Samuel steht. Die erste Führung, und ich will einfach mal Samuel als Beispiel nehmen und da so ein paar Sachen für unser Leben ableiten. Die erste Führung Gottes, die Samuel in seinem Leben erlebt hat, die geschah durch seine Eltern. Nämlich, sie haben ihn zum einen schon mal erbeten von Gott, und zum anderen haben sie die Weichen gestellt, dass er im Tempel groß geworden ist. Und an dem Punkt jetzt, dem Punkt der Eltern, an dem will ich ein bisschen länger hängen bleiben, weil ich zum einen über das Thema selbst nicht so viel gehört habe an anderen Stellen, aber glaube, dass es ziemlich wichtig ist, weil in der Bibel die Eltern eine ziemlich entscheidende Funktion oft haben, was aus den Kindern mal wird. Also wenn es um Berufung geht, um die Bestimmung eines Menschen, da sieht man in der Bibel ziemlich oft, dass die Eltern die früheste Schlüsselfunktion hatten im Leben von ihren Kindern. Dass Gott durch Eltern Berufung in das Leben der Kinder hineinspricht, das kommt in der Bibel viel regelmäßiger vor, als man vielleicht denkt auf den ersten Blick. Gott spricht eine Bestimmung in unser Leben hinein durch unsere Eltern schon mal. Im Idealfall tun sie es bewusst, dass sie bewusst was davon mitbekommen, was Gott möchte für ihre Kinder. Im idealsten Fall haben sie wie die Leute in der Bibel, wie die Eltern in der Bibel manchmal Impulse und Gedanken über dem Leben ihrer Kinder, die schon eine prophetische Dimension haben. Aber ich glaube, die meisten von uns haben es so bewusst nicht erlebt. Weder von ihren eigenen Eltern, noch wer eigene Kinder hat, dem rutscht vielleicht jetzt auch das Herz in die Hose, was man alles versäumt haben könnte. Aber Fakt ist, durch unsere Eltern wird was in unser Leben schon mal hineingelegt, was wir einfach vorfinden, wenn wir dann so weit sind, dass wir bewusst was wahrnehmen können. In der Bibel tun Eltern das teilweise sehr bewusst, indem sie, wie ich es schon gesagt habe, Namen vergeben, wo was dem Kind schon zugesprochen wird von seiner Berufung. Mitunter teilen sie ihren Kindern mit, was Gott gesagt hat über ihrem Leben. Mitunter auch durch Segnungshandlungen. Das passiert sehr oft bei den Erzvätern im Alten Testament. Abraham, Isaak, Jakob und so weiter und so fort. Die ihre Kinder segnen und ihnen prophetisch was zusprechen, was aus ihrem Leben mal werden wird. mitunter auch, indem Eltern bewusst Fürbitte leisten für ihre Kinder und da auch schon von Gott was inspiriert wird in der Art und Weise, wie sie für ihre Kinder beten. Eltern sind die allererste Instanz im Leben eines jeden Menschen, durch das Gott überhaupt die Möglichkeit hat, eine Bestimmung in das Leben der Kinder hineinzusprechen. Die sind schon an dem Kind dran, bevor es überhaupt geboren wird. Und da sind sie die Einzigen. Eltern, die wissen von ihrem Kind meistens vor allen anderen, dass es schon heranwächst. Wir haben für unsere Kinder schon gebetet, bevor jemand anderes überhaupt wusste, dass es die gibt, dass es die mal geben wird. Und meine Frau, die Madalina, die hat schon für die Kinder gebetet, bevor sie überhaupt schwanger geworden ist. Und wir haben Gott bereits nach den Plänen, nach seinen Plänen für unsere Kinder gefragt, bevor die selber jemals danach fragen konnten. Und wir haben es selber bis jetzt noch nicht gemacht. Dafür sind sie noch zu klein. Aber unser Wunsch war das, dass wir versuchen, von Gott her schon was zu erahnen, zu empfangen, auch dass wir wissen, wie wir beten können für die Kinder, noch bevor die Kinder überhaupt selber da waren. Weil wir das beobachtet haben, dass in der Bibel das Leute schon so gemacht haben und dass Gott schon wusste, was aus den Kindern mal werden wird, noch bevor sie so richtig auf der Welt waren. Das sind natürlich das, was Eltern beitragen können zu unserem Lebensweg mit Gott. Das ist natürlich nur ein Fragment, das ist sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir selbst noch alles regulieren können, durch die Entscheidungen, die wir selber treffen. Und durch das, was Gott auf andere Weise in unser Leben hineinredet, aber es ist ein Anfang. Interessanterweise werden sehr oft in der Bibel durch Väter und Mütter Berufungen in das Leben der Kinder hineingesprochen. Das geschieht, wie gesagt, zum ersten, also die ersten Male, dass uns das in der Bibel begegnet, durch Momente der Segnung. Oft am Ende des Lebens der Eltern. Da werden die Kinder gesegnet. Und da werden ihnen Dinge zugesprochen, die für ihr weiteres Leben sehr wichtig sind. Diese Segnungen, die haben in der Bibel oft einen sehr konkreten Charakter. Also das ist mehr, als dass die Eltern sagen, Gott segne dich, Amen. Oder Gott gebe dir, was du brauchst. Oder so, wie man vielleicht manchmal zum Geburtstag gratuliert. Alles Gute, tschüss. Sondern die Segnungen sind oft sehr spezifisch, sehr konkret, wo man merkt, da ist von Gott was inspiriert in dem Moment, wenn Eltern hier für ihre Kinder beten oder sie segnen. An vielen Stellen wird deutlich, dass die Berufungen, die den Kindern zugesprochen werden, nicht einfach willkürlich erdacht wurden von den Eltern, sondern dass sie sich tatsächlich später bewahrheiten. Also dass da was geschieht, indem Eltern für ihre Kinder beten und sie segnen und ihnen von Gott was zusprechen, dass da was geschieht, was wirklich eine Bedeutung hat. Also wenn man die Geschichten mal liest von Jakob und Esau zum Beispiel, Isaak, der sie gesegnet hat, was das für eine Tragödie war, für Isaak, den Falschen gesegnet zu haben, weil er wirklich davon ausgegangen ist, der Segen gilt. Ich kann das nicht zurücknehmen, ich kann das nicht einfach vertauschen und jetzt dem anderen Sohn geben. Und was es für Esau für eine Tragödie war, dass er diesen Segen nicht bekommen hat. Also wo man merkt, die Leute der Bibel, die haben damit gerechnet, dass das wirklich Kraft hat. Dass da wirklich was zugesprochen wird, was für das Leben eine Bedeutung hat. Wenn man bei dieser Familie mal stehen bleibt, Isaak und Rebekka mit ihren zwei Söhnen, da war eine ähnliche Situation, Rebekka war unfruchtbar. Isaak hat für seine Frau gebetet, dass sie schwanger wird. Das ist einfach nochmal, um das mal kurz festzuhalten, füreinander Fürbitte zu tun, auch in der Ehe, das kann auch den Lauf des Lebens des anderen beeinflussen. Isaak betet für Rebekka und daraufhin wird sie wirklich schwanger. Das ist ein Wunder, was hier geschieht und wo Isaak nicht ganz unbeteiligt ist daran, also Fürbitte füreinander zu leisten, kann tatsächlich Einfluss auf unseren Lebensweg haben. Sie hat dann Zwillinge im Bauch gehabt, die sich im Bauch geprügelt haben. Sie stießen sich miteinander oder so, übersetzt Luther. Daraufhin betet Rebekka für ihre Kinder und fragt Gott, was das soll. Was ist da los im Bauch, dass die beiden sich schon prügeln, bevor es überhaupt so richtig losgeht mit dem Leben. Und da spricht Gott zu ihr über ihre Kinder. Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Zunächst mal ist es hier interessant bei dieser Geschichte, dass bei dem Verhalten der Kinder noch im Mutterleib schon was anklingt von dem, was später mal aus ihnen werden wird. Pränatal, kann man sagen, also vorgeburtlich, dass da schon was deutlich wird von dem, was mal später aus denen werden wird. Da würde jeder Tiefenpsychologe sagen, ja, das, so ist das, aber in der Bibel lesen wir es ja auch schon, dass dort schon was anklingt von dem späteren Lebensweg. Rebekka ist eine wache Mutter an der Stelle und sie fragt Gott, was ist hier los? Was siehst du im Leben der Kinder, was ich gerade nicht verstehe? Und das ist eigentlich das Beste, was wir als Eltern, wenn wir Eltern sind, in die Kinder investieren können, dass wir immer wieder Gott fragen, Gott, was ist los? Und was siehst du, was ich nicht sehe gerade? Auf welche Weise soll ich darauf reagieren? Auf welche Weise kann ich dafür beten? Kann ich für die Kinder beten? Beobachten und Gott fragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Damit tut man schon mal den ersten großen Dienst für andere Menschen. Und wenn es nicht die eigenen Kinder sind, dann für andere Leute in unserer Umgebung. Bereits vor der Geburt offenbart Gott hier etwas über den Lebensweg der beiden. Also da klingt auch das an, was wir letzte Woche schon mal beobachtet haben bei Psalm 139, dass Gott wohl tatsächlich auch einen Plan hat für das Leben von Menschen. Und zwar schon bevor sie so richtig da sind. Das klingt hier auch an. Hier wird ihnen was gesagt, das ist jetzt auch interessant, es wird ihnen was gesagt, was eigentlich den Traditionen und Sitten und Gebräuchen der damaligen Zeit widerspricht, nämlich dass der Jüngere über den Älteren herrschen wird oder eine Vorrangstellung haben wird. Und das ist jetzt spannend, weil diesen Punkt, den hat Isaak bis zum Schluss nicht so richtig begriffen. Und dabei hätte er es wissen müssen, denn bei ihm selber war es auch so, dass er und Ismael, dass der Jüngere von Gott her eine Bestimmung hat, die eigentlich dem Älteren zusteht. Und bei seinen Kindern war es so und bei seinen Enkeln war es so und bei seinen Urenkeln auch so. Also das zieht sich hier durch alle Generationen, durch vier Generationen durch, dieses Motiv. Nämlich die Söhne Jakobs, da war es dann auch wieder so, dass Ruben nicht der Erste war, sondern die ganze Sache mit Juda und Levi und den Söhnen Josefs, das alles durcheinander geht. Bei Josefs Söhnen dann wiederum, Ephraim und Manasse, wo der Jüngere eine Vorrangstellung vor dem Älteren kriegt. Und das ist einfach mal eine interessante Beobachtung. Gott stellt die Sitten und Gebräuche und auch die Familien, Familienstrukturen und die Rollenbilder auf den Kopf. Und zwar wiederholt, immer wieder. Und damit macht er schon mal von vornherein deutlich, ich bin derjenige, der euren Lebensweg prägt und der sagt, wo es lang geht. Und nicht eure Traditionen und eure kulturellen Rahmenbedingungen, die ihr vorfindet. Das ist interessant, das mal zu beobachten, wie das sich durch die Bibel zieht, dass Gott mitunter Rollenbilder, Familienstrukturen durcheinander haut, um einfach zu zeigen, ich kann auch anders. Ihr seid zwar so gewöhnt, ihr seid so geprägt, eure Kultur gibt es vor. Und vor allen Dingen ist ja interessant, an anderen Stellen gibt er ja der Erstgeburt einen sehr einflussreichen Status. An anderen Stellen macht das ja genau umgekehrt, aber hier genau anders. Und damit setzt Gott schon mal völlig außer Kraft, dass wir denken könnten, unser Lebensweg läuft so, weil der war schon mal bei meinen Eltern so und bei meinen Großeltern so und in unserer Kultur läuft es so und in unserer Tradition, unserer Sitte, in unseren Gebräuchen läuft es so und so und so. Und Gott sagt, nein, mein Plan ist ein anderer. Und das ist auch wichtig zu verstehen, auch bei den Zielen und also bei den Lebenszielen und Ideen, die wir reinprojizieren in die nächsten Generationen. Könnte es vielleicht sein, dass Gott das einfach mal anders macht, als es bei mir der Fall war und bei meinen Eltern und Großeltern? Könnte es sein, dass Gottes Wege dann doch höher sind als meine Wege, die ich kennengelernt habe? Und das ist eine Situation oder auch eine Frage, mit der ringt eigentlich jede Generation neu. Was will Gott anfangen mit den jüngeren Generationen, die man nicht versteht, wo man manchmal auch die Wege Gottes nicht versteht? Und hier habe ich den Eindruck, macht Gott schon wieder mit so einem Paukenschlag bewusst, dass er einfach das Leben anders lenkt. Er macht das an vielen anderen Stellen auch. Er holt Menschen und holt Menschen aus ihren Familien, aus ihrem angestammten Land raus, schickt sie ins Ausland. Im Gegensatz zu allen Vorfahren, bei denen das nicht so war, wie bei Abraham, Paulus und anderen. Er spricht Berufungen aus, die traditionellen Rollen in der Familie auf den Kopf stellen. Zum einen wie hier in den Geschwisterkonstellationen, in der Erbfolge, Ehelosigkeit mit Paulus, Barnabas und anderen, wo mit einmal traditionelle Vorstellungen, die sogar im Schöpfungsbericht verankert sind, mit einmal außer Kraft gesetzt werden und Paulus sagt, ich würde euch allen gönnen, dass ihr auch so lebt wie ich. Es lohnt sich. Demzufolge dann auch Familienkonzepte mit Kinderlosigkeit bewusst, also wenn man zum Beispiel auch keine Frau hat, hat man auch keine Kinder und vieles mehr, wo es einfach mal anders läuft und Gott mittendrin ist. Er lässt eine Maria vor der Ehe auf übernatürliche Weise schwanger werden, entgegen aller guten Sitten. Er gibt dann ihr auch noch aus geistlicher Sicht eine bedeutendere Rolle als ihr Mann Josef, denn der verschwindet über Nacht wieder aus den biblischen Berichten plötzlich. Maria taucht immer wieder auf. Gott scheint provokativ manchmal zu demonstrieren, dass er nicht viel von unseren Traditionen und Sitten und Rollenbildern hält oder von unseren individuellen Plänen, die wir uns vielleicht gemacht haben, sondern wir müssen uns mal bewusst machen, er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Punkt. Er ist derjenige, der Pläne hat mit dieser Welt, der sein Reich voranbringt, der uns gemacht hat auf eine bestimmte Art und Weise und er ist derjenige, der auch weiß, was aus unserem Leben werden kann. Und alle Eltern tun gut daran, wenn sie merken, irgendwas läuft anders als geplant, zunächst mal Gott zu fragen, was denn seine Ideen sind, anstatt selbst einfach nur versuchen, was zu verhindern, was vielleicht sogar von Gott sein könnte. Und die Kinder umzuerziehen in eine Art und in eine Richtung, die vielleicht überhaupt nicht übereinstimmt mit den Plänen, die Gott sich erdacht hat. Und das ist eine Herausforderung für jede Generation. Und wenn man selbst keine Kinder hat, man kann das übertragen auch auf Gemeinde, die zukünftigen Generationen, wenn die austicken, mal Gott zu fragen, Gott, was hast du eigentlich vor mit diesen Halotris? Und wenn ich die Älteren nicht verstehe, dass ich mal frage, Gott, was habe ich eigentlich verpasst? Was hast du eigentlich gemacht durch die ganzen Jahre? Und dann neu zu lernen und zu verstehen, was Gott alles getan hat, durch die vor uns schon mal dran waren. Und eine Wertschätzung dafür zu bekommen, warum die so sind, wie sie sind und warum die auch so sein müssen, wie sie sind. Weil die sonst das gar nicht hätten leben können, was Gott mit ihnen vorhatte. Gott geht eigene Wege mit uns. Nicht ich lege letztendlich den Lebensweg fest, wenn ich Gott nachfolge, sondern ich frage, was er vorhat, was er sich gedacht hat. Was wir im Grunde lernen müssen im Leben, ist Jesaja 55, Vers 8 bis 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist nicht abhängig von unserer Familiengeschichte, von unseren Traditionen, von unseren Festlegungen, die wir innerlich getroffen haben. Ohne es oft zu merken, leben wir ja in einem ziemlich engen Korsett von Erfahrungen und Konzepten, die wir einfach übernommen und gelernt haben von unserer Kultur, von unseren Eltern, von unserer ganzen Familiengeschichte. Das ist uns in der Regel gar nicht bewusst, weil wir kennen nichts anderes. Aber was ist, wenn Gott mal einen anderen Weg gehen will? Was ist, wenn er uns in ein Land schicken will, was wir noch nicht mal kennen, so wie Abraham? Und Gott sagt uns noch nicht mal, wo es ist. Er sagt einfach nur, geht los. Was ist, wenn Gott mit unserem Leben was anfangen will, was es in der Form noch nie gab? Das ist keine Seltenheit. Die meisten besonderen Dinge, die Gott tut, gab es in der Form so noch nie. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Gott uns gebraucht in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht noch gar nicht kennengelernt haben bisher. Sind wir fähig, dem zu folgen? Das ist eine wichtige Frage, wenn wir mit Gott weitergehen wollen. Im Idealfall sind unsere Eltern fähig gewesen, Gottes Reden rauszuhören, sein Handeln zu erfassen und in ihrem Herzen zu bewahren. Aber ich glaube, die meisten von uns haben es wahrscheinlich so ideal nicht erlebt. Aber wenn wir können es vielleicht besser machen. Vielleicht haben wir die Chance und Gnade Gottes, dass es uns gelingt. Aber wenn wir nicht, dann lass uns den nächsten Generationen helfen, dass sie wirklich entdecken, was es bedeutet, Eltern zu sein, auch im geistlichen Sinne. Wenn Eltern ihre Beobachtungen, ihre Erinnerungen und Gedanken dann noch an ihre Kinder weitergegeben haben, auch in der Bibel, dann war das in der Regel eine große Hilfe auf dem Lebensweg mit Gott. Von Maria zum Beispiel, also die Mutter von Jesus, wird gesagt, dass sie alles, was die Hirten erzählt haben, was sie von Gott empfangen hat, was die Engel gesagt haben und so weiter, das behielt sie in ihrem Herzen. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Lukas 2, Vers 19 oder auch einige Verse später, Vers 51. Und seine Mutter, also Jesu Mutter, bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Das alles, was sie von Gott gehört hat, über ihren Sohn Jesus, und sie hat das meiste davon wahrscheinlich nicht erfassen können. Aber sie hat es im Herzen bewahrt und es spricht dafür, dass Maria sie das wirklich auch ernst genommen hat, was Gott gesagt hat. Wir lesen es heute in der Bibel, deswegen muss es bewahrt haben im Herzen. Sie hat es dann berichtet, Lukas hat es irgendwie von ihr erfahren. Er kannte die Geschichten später, was die Hirten gesagt haben. Es war kein anderer dabei, außer die Hirten und die Familie von Jesus. Es war also hier eine Mutter, die genau beobachtet hat, was Gott hineinspricht in das Leben des Kindes. Und sie hat es gesammelt, bewahrt und später weitergegeben. Ähnlich ist es bei Jakob in der Bibel, da heißt es auch, als Josef seine Träume hatte, da war Jakob sauer als Vater, hat gesagt, denkst du, du bist größer und wir verneigen uns alle vor dir, auch deine Mutter und so. Jakob war aber wenigstens schlau genug, dass er das trotzdem in seinem Herzen bewahrt hat, was Gott hier zu Josef gesprochen hat. Wenn wir nicht verstehen, was Gott will, und wenn wir manchmal auch empört sind über die Dinge, die er scheinbar tut oder die irgendwo geschehen oder wo jemand sagt, ich glaube, Gott hat mir das und das gesagt, lasst uns wenigstens schlau genug sein, es in unserem Herzen zu bewahren und mal schauen, was draus wird. Wenn wir es schon nicht gut finden, nicht akzeptieren können und nicht hinterherkommen, lasst es uns wenigstens im Herzen bewahren. Und wenn Gott irgendwas in unserem Leben tut, wo wir nicht sicher sind, ist es von Gott oder nicht, lasst es uns wenigstens im Herzen bewahren. Lasst es uns aufschreiben, lasst es uns irgendwie merken und im Blick behalten, bei dem, was in den folgenden Jahren passiert, könnte es vielleicht doch von Gott gewesen sein. Warum führe ich diesen Punkt mit den Eltern so sehr aus? Ich habe noch ein paar andere Punkte. Ich glaube, zum einen ist es so, dass die Eltern tatsächlich am frühesten dran sind an unserem Leben und die erste Instanz sind, die von Gott gebraucht werden, wenn sie sich gebrauchen lassen, um in das Leben der Kinder Berufung hineinzusprechen. Zum anderen ist einfach die Rolle des Vaters und der Mutter die Rolle auf dieser Erde, die Gott am meisten ähnelt. Gott selbst wird vielfach als Vater beschrieben in der Bibel. Und wenn wir erkennen, wie er durch Eltern in das Leben von Kindern hineinspricht, da erkennen wir sehr viel davon, wie das überhaupt funktioniert mit ihm, dass er in unser Leben hineinspricht. Deswegen glaube ich, dass er vorrangig und sehr gerne zumindest Eltern gebraucht, um in das Leben ihrer Kinder hineinzusprechen. Und dort Bestimmungen, Berufungen hineinzulegen, weil das was ist, womit er sich sehr identifiziert. Er selbst ist wie ein Vater. Und er gebraucht die am frühesten dran sind am Leben von ihren Kindern. Später geht es dann weiter. Kinder im Natürlichen erben sie von ihren Eltern oder übernehmen Dinge, die von ihnen kommen. Im Geistlichen ist es auch so, dass, wenn man es jetzt auf Gott überträgt, dass der Vater im Himmel uns Anteil gibt an seinem Erbe, an seinen Gaben, an seinen Plänen, an seinen Zukunftsvisionen. Er vererbt uns was. Und Gott redet in unser Leben hinein, er erschafft uns schon mit dem, was er aus unserem Leben herausholen will, mit dem Potenzial, mit dem Wesen, mit den Eigenschaften, die wir brauchen für das, was er vorhat. Jetzt wieder, entschuldigt das Chaos, aber wir schauen jetzt wieder zurück zu Samuel und bleiben jetzt an ihm dran. Samuel erlebt zum einen, wie Gott schon seinen Lebensweg prägt durch die Eltern. Zum anderen, und das können wir auch von ihm lernen, die zweite Führung Gottes in seinem Leben besteht darin, schon mal, wie Gott ihn geschaffen hat, wie er gemacht ist, die Erfahrungen, die er später macht, wie Gott seinen Lebensweg lenkt. Und das ist was wir wieder sehr gut lernen können für unser Leben. Gott hat Samuel alles an Eigenschaften und Fähigkeiten und Wesenszügen mit auf den Weg gegeben, was er später brauchen wird. Und das hat er bei uns genauso gemacht. Die Art, wie wir geartet sind, wie wir beschaffen sind als Mensch, mit unserem Temperament, mit unserem Wesen, mit unseren Eigenschaften, und ich Ich meine jetzt nur mal die Anteile, die von Gott sind. Es gibt auch viel, was kaputt gehen kann durch negative Erfahrungen. Aber das, was Gott in uns reingelegt hat, das ist genau dafür geeignet, für das, was er vorhat. Da kann man auch schon ein paar Sachen vielleicht ablesen. Da kann man, also wenn ich zum Beispiel Zahlen nicht verstehe und nicht rechnen kann und mich mit Mühe und Not durch Mathe durchgerettet habe in der Schulzeit, kann ich schon mal davon ausgehen, dass ich nicht als überragender Mathematiker und Buchhalter fürs Reich Gottes geeignet bin. Ich treibe jede Gemeinde in den Ruin, wenn man mir das anvertrauen würde. Da kann ich doch schon mal was von ablesen. Also wenn ich beobachte, wie Gott mich gemacht hat, da kann ich schon mal was von ablesen, was er daraus machen wird aus meinem Leben, wie es vielleicht weitergehen könnte. Und wenn man dann auch noch beobachtet, wie Gott unser Leben führt und wo man reingeraten ist, da kann man auch was davon ableiten, wie es vielleicht weitergehen könnte. Samuel wurde von seinen Eltern dort in den Tempel gesteckt und er ist bei Eli aufgewachsen. Durch alle Höhen und Tiefen hindurch wurde dort sein Leben geprägt. Er hat es gelernt, in der Gegenwart Gottes zu leben, dort zu sein. Er hat es gelernt, im Umfeld von Menschen zu sein, die von Gott nicht unbedingt immer geachtet werden, weil sie viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Er hat es gelernt, trotzdem auf Gott zu schauen und an ihm dran zu bleiben. Und er war in einem Umfeld, wo er geprägt wurde für das, was später mal kommen sollte in seinem Leben. Gott hat seinen Charakter geformt, sicherlich sein Wesen, hat es passend gemacht für das, was ihn erwarten wird. Wenn es so ist, dass Gott uns für bestimmte Zwecke erschafft, wie die Bibel das sagt, dann wird er auch uns in Situationen hineinführen, wo wir das lernen, was wir dann können müssen für das, was später kommt. Das sind manchmal nicht die leichtesten Situationen im Leben, aber die sind existenziell wichtig für das, was er als nächstes tun möchte. Gott erwählt Menschen, die unterschiedlich sind für unterschiedliche Zwecke. Er führt uns in unterschiedliche Situationen hinein, um aus uns das zu machen, was er von Anfang an gewollt hat und wo er mit uns hin will. Er erschafft nicht einfach nur Menschen, die identisch sind und die das Gleiche können und sagen, wie eine Reihe von Barbies und Kens, die einfach nur unterschiedlich angezogen sind, aber ansonsten im Regal sitzen und alle denselben Gesichtsausdruck haben, sondern Gott geht mit unserem Leben individuell voran. Und deswegen wird er uns auch in individuell gestaltete Situationen bringen, die uns helfen, um vorbereitet zu werden auf das, was kommt. Unser Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen, der wird zu einem Teil unserer Berufung werden. Unser Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen, der wird von Gott gebraucht werden als ein Teil unserer Berufung. Gott wird die Höhen und Tiefen unseres Lebens in seine Pläne mit einbauen und wird genau das gebrauchen. Wir werden bei Samuel gleich noch sehen, dass er Eli im Auftrag Gottes eine Gerichtsbotschaft überbringen sollte. Und dadurch wurde er schon in jungen Jahren trainiert für etwas, was er später bei König Saul und anderen getan hat. Er hat im Kleinen Dinge schon gelebt und lernen müssen, die er später mal gebraucht hat. Und das hat ihm bestimmt keinen Spaß gemacht, garantiert, das steht auch in der Bibel so drin. Samuel fürchtete sich, Eli die Vision mitzuteilen, heißt es in 1. Samuel 3, Vers 15. Er hatte überhaupt keine Lust darauf, aber er war genötigt, das zu tun, weil Eli auch alles von ihm wissen wollte, was Gott ihm gesagt hat. Aber er hat hier Dinge gelernt, Eigenschaften erworben und Fähigkeiten trainiert, die er später in seinem Leben gebraucht hat, als es um die Könige ging, um Saul und wo es um Leben und Tod ging. Wo das, was er ihnen gesagt hat, ihnen auch das Leben hätte kosten können. Gott hat ihn in Situationen hineingebracht, die wichtig waren für die Zukunft und lasst uns das auch so annehmen und auch so wahrnehmen in unserem Leben. Die Situationen, die uns vielleicht am meisten durcheinander gebracht haben und besonders schwer fallen, vielleicht sind das die Situationen, die uns am meisten vorbereiten für das, was mal kommt. Vielleicht sind das die Situationen, die Gott am meisten gebrauchen wird, um unser Inneres zu verändern, um unseren Charakter zu prägen, zu heiligen, und uns ihm ähnlicher zu machen und uns zu trainieren, dass wir auch eine Belastbarkeit und auch eine Fähigkeit entwickeln, das zu tun, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Und dann kommt der Moment, in dem Gott zum ersten Mal zu Samuel redet und ihn konkret anspricht. Und hier wird es wirklich spannend. Hier heißt es, Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Also er hat dort geschlafen nachts. Da rief der Herr den Samuel Und Samuel antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich. Der hat gedacht, Eli hat ihn gerufen. Er hat noch nicht mal mitgekriegt, dass Gott es war. Er sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Was passiert hier? Gott redet mit Samuel und der bekommt noch nicht mal mit, dass es Gott war. Dass Gott hier überhaupt so klar mit Samuel redet, ist schon mal ein Teil seiner Berufung. Denn es heißt, einige Verse vorher, da heißt es, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, eine Vision war nicht häufig. Heißt es in 1. Samuel 3, Vers 1. Also Gott redet hier mit Samuel und es ist was total Besonderes in dieser Zeit, dass Gott redet. Samuels Berufung war es, Prophet zu werden. Das heißt, in diesem Reden Gottes, da ist schon wieder der erste Hinweis auf das, wie es weitergehen wird mit ihm, dass er eine Berufung als Prophet hat. Und hier redet Gott persönlich mit ihm und er schnallt noch nicht mal, dass es Gott ist. Er dachte, Eli hat ihn gerufen. Es kann sein, dass Gott persönlich schon manches in unser Leben hineingeredet hat und wir haben noch nicht mal mitgekriegt, dass er das war. Das ist, wenn es so ist, nichts Ungewöhnliches. Es könnte sein, dass es uns allen so schon gegangen ist und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Das wird passieren. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Wie finden wir raus, dass es Gott war? Wie finden wir raus, welche Dinge Gott in unser Leben hineingesprochen hat? Und hier lese ich weiter, Verse 8 bis 11. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel und hat dann weitergeredet. Folgendes kann man jetzt aus dieser Begebenheit lernen. Und jetzt will ich einige Punkte noch nennen, die, glaube ich, wichtig sind, wenn wir uns fragen, wie führt Gott uns? Wie will er uns führen in unserem praktischen Lebensvollzug? Gott führt zum ersten Mal, nochmal festhalten, Gott führt uns Schritt für Schritt und hier kann man das besser lernen als an jeder anderen Stelle. Gott ruft Samuel beim Namen, damit geht's los. Aber dann redet er erst weiter, als Samuel soweit war, als Samuel in der Lage war, ihn zu suchen und ihn konkret zu fragen, wie es weitergeht. Er hätte auch gleich sich vorstellen können, hätte sagen können, hallo Samuel, ich bin Gott, ich will dir was sagen, hör mir mal zu, so und so. Das sollst du Eli weiter sagen, kann man sich fragen, warum tut Gott das nicht? Warum macht das so kompliziert? Warum ruft er die ganze Zeit einfach nur Samuel? Bis Samuel soweit ist und ihn erkennt und sagt, jetzt bin ich bereit, du kannst weiterreden. Das ist eine Art und Weise, wie Gott sehr, sehr häufig mit uns Menschen redet, nämlich Schritt für Schritt. Er sagt uns eine Sache und wenn wir den nächsten Schritt gegangen sind, dann sagt er uns, wie es weitergeht. Er ruft hier einfach nur den Namen, er ruft Samuel auf eine Weise, sodass es auch Eli hätte sein können, der ihn gerufen hat. Gottes Führung in unserem Leben erscheint uns manchmal ziemlich gewöhnlich und ziemlich menschlich. Er ruft Samuel auf eine Weise, wie es eigentlich jeder Mensch hätte auch tun können. Sodass Samuel erstmal denkt, Eli hat ihn gerufen. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott sehr oft redet zu uns, nämlich auf eine ziemlich normale menschliche Weise, wo wir uns erstmal fragen, war das jetzt Gott? Oder war das irgendein Mensch? Oder waren das meine eigenen Gedanken? Waren das meine eigenen Ideen? Es erscheint manchmal viel weniger spektakulär und übernatürlich, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn Gott uns führt, wenn Gott zu uns redet, sieht das manchmal ziemlich gewöhnlich aus. So dass man es leicht überhört, so dass man leicht denkt, das war einfach nur eine normale Erfahrung, das war einfach nur ein Gedanke, der mir so gekommen ist, das war einfach nur was, was jemand so beiläufig erwähnt hat. Aber es kann sein, dass Gott dahinter steckt und dass es sehr wichtig ist, an den Punkten nochmal nachzuhaken. Er ruft ihn und er redet erst weiter, als Samuel anfängt, Gott bewusst zu suchen, als er bereit dafür ist. Vielleicht wünschen wir uns manchmal, dass Gott uns einen 20-Jahres-Plan vorlegt und sagt, was in den nächsten Jahren alles konkret kommen wird und wie es in 20, 30 Jahren mal aussehen wird. Vielleicht wünschen wir uns, dass er unser Leben auf diese Weise führt. Tatsächlich ist es aber vielmehr so, dass er uns Schritt für Schritt führt und erst wenn wir den nächsten Schritt gegangen sind, zeigt er uns, wie es weitergeht. Und wenn wir den nächsten Schritt nicht gehen, kann es sein, er ruft über Jahre hinweg Samuel, Samuel, Samuel und wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil wir nicht gelernt haben, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir nicht gelernt haben, auf ihn zu reagieren und zu fragen, Herr, was willst du mir sagen? Wie geht's weiter? Das nächste, was man hier lernt, ist bei Samuel, Gott führt durch Menschen. Wie ist Samuel darauf gekommen, dass Gott ihn ruft? Einfach nur durch Eli. Weil Eli es ihm gesagt hat. Gott baut Eli mit in seinen Plan ein und er gebraucht ihn, um Samuel in seiner Berufung und in seiner Gotteserkenntnis ein Stück weiterzuführen. Lasst uns nicht glauben, dass wir unseren Lebensweg einfach nur alleine, wir und Gott, bewältigt kriegen und immer richtig verstehen, was Gott will, wenn wir uns selbst von anderen Menschen isolieren. Gott baut mit Vorliebe Menschen in unseren Lebensweg und auch in unseren Berufungsweg mit ein. Es ist völlig normal, dass Gott Menschen gebraucht, um andere Menschen weiterzuführen auf ihrem Weg. Es kann sein, dass er uns die entscheidenden Hinweise, die für unser Leben wichtig sind, durch andere Menschen zukommen lässt. Und nicht unbedingt immer durch einen Engel oder eine spektakuläre Vision oder so, sondern manchmal einfach nur durch einen Menschen. Lasst uns den Rat von Menschen ernst nehmen, wenn er uns näher zu Gott führt. Und wenn wir jemals anfangen sollten, isoliert und ignorant und individualistisch zu leben und nicht mehr empfänglich sind für den Rat von Menschen, dann werden wir auch aufhören, Gott wahrzunehmen. Weil er eben sehr gerne durch Menschen führt. Und was hier nochmal besonders auffällt in dieser Geschichte, Gott führt uns auch durch gefallene Menschen und durch Menschen, die auf Irrwegen unterwegs sind. Eli war zwar Priester, aber ein Priester, der schon längst gefallen war. Es war schon vorher ein Prophet gekommen, der Eli gesagt hat, dass es mit ihm und seinen Nachkommen vorbei sein wird irgendwann, weil sie sich gegen Gott auflehnen in der Art und Weise, wie sie leben. Und das, was Gott in dieser Nacht zu Samuel geredet hat, war wiederum ein Gerichtswort für Eli. Also er sollte Eli ein Gerichtswort bringen von Gott und ausgerechnet Eli ist aber derjenige, der Samuel hilft, auf Gott zu hören. Und das muss man mal wahrnehmen, dass Gott sowas tut und er tut es sogar sehr gerne. Dass er in unser Leben hineinredet und uns manchmal entscheidende Hinweise gibt durch Menschen, die wir selbst überhaupt nicht schätzen vielleicht. Von denen wir wissen, dass Gott sie vielleicht verworfen hat oder wir wünschen es ihnen vielleicht manchmal. Ausgerechnet durch diesen Eli kommt Samuel überhaupt erstmal auf die Idee, dass Gott zu ihm redet und lernt seine Stimme kennen. Das sollte uns eine Warnung sein. Gott wird uns höchstwahrscheinlich in unserem Leben einige der wichtigsten Lehren und Wahrheiten mit auf den Weg geben durch Menschen, die selbst vielleicht sogar Irrlehrer sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er tut es in der Bibel sehr oft, dass er durch Leute redet, die alles andere als fromm sind. Nur weil ein Mensch verirrt oder sogar von Gott verworfen ist, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht durch ihn zu mir reden möchte. Und das ist eine Lehre, die uns sehr schwer fällt anzunehmen und umzusetzen. Aber wenn wir die nicht lernen, werden wir an manchen Hinweisen Gottes für unser Leben total vorbeirennen. Es gibt unter uns Christen manchmal eine selbstgerechte Haltung, dass man sich von allem abgrenzt, was bestimmte Leute sagen, weil sie entweder in Sünde leben, weil sie Irrlehrer sind, weil sie zu liberal sind, weil sie zu fundamentalistisch sind, weil sie Katholiken sind, weil sie Adventisten sind, weil sie Charismatiker sind, weil sie gesetzlich sind, weil sie gesetzlos sind, weil sie zu emotional sind, weil sie zu rational sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen, aus denen ich denjenigen nicht mag. Und da machen wir unser Herz dicht und wollen uns von denen nichts sagen lassen und denken, dass alles, was die Leute sagen, nicht von Gott sein kann. Und das ist ein großer, großer Irrtum. Diese Haltung ist kein göttlicher Weg und es kann sein, dass wir an den entscheidenden Hinweisen Gottes für unser Leben vorbeirennen, weil wir nicht bereit sind, uns zu demütigen und damit zu rechnen, dass Gott durch Leute zu uns spricht, die wir selbst überhaupt nicht schätzen und die vielleicht sogar Gott nicht mal sonderlich schätzt aufgrund dessen, wie sie sind und was sie tun und wie sie sich positionieren ihm gegenüber. Und trotzdem redet er durch sie. Er prophezeit durch einen hohen Priester Kaiphas, der Jesus hinrichten lassen hat, den Sohn Gottes. Er redet durch einen Pharao, er redet durch einen König von Babylon, gibt dort Prophetien, die jahrhundertelang von Bedeutung sein werden. Lasst uns auch bereit sein, von Leuten zu lernen, die wir eigentlich nicht schätzen, sonst werden wir Gott nicht wirklich erkennen. Davon bin ich überzeugt. Das nächste, was wir von Samuel lernen, Gott führt uns natürlich auch durch sein direktes Reden, indem Gott zu uns spricht, wie er es hier bei Samuel getan hat. Samuel wurde unmittelbar von Gott angesprochen und er hat im Laufe seines Lebens besser und besser gelernt, auf Gott zu hören und seine Stimme wahrzunehmen. Er hat nicht jedes Mal später, nach 20 Jahren, noch nachgefragt, Gott, bist du das? Sondern er hat gelernt, auf seine Stimme zu hören. Später hat er auch ohne Elis Hilfe präzise Anweisungen von Gott bekommen, Worte von Gott empfangen. Aber um dahin zu kommen, ist es ein Weg. Das passiert nicht über Nacht. Auch ein Samuel wurde nicht als Prophet geboren, sondern er hat andere gebraucht, die ihm helfen, auf Gott zu hören. Und er hat Jahre gebraucht, um präzise Gottes Stimme wahrzunehmen. Das Potenzial, ein Prophet zu sein, das war von Anfang an in seinem Leben drin. Aber dann auch als Prophet zu leben, das kam erst durch Höhen und Tiefen, durch beständiges Hören auf Gott, beständiges Fragen nach Gott, durch jahrelanges Leben mit Gott. Lass uns nicht denken, dass Gottes Reden zu uns oder dass seine Aufträge, die er für unser Leben hat, einfach so vom Himmel plumpsen und mit einmal erwischt es uns. Sondern wir werden das in Empfang nehmen, indem wir über Jahre hinweg durch Höhen und Tiefen hindurch lernen, auf Gott zu hören und seinen Reden präziser wahrzunehmen. Weil es funktioniert genauso, wie wir lernen, das Reden von Menschen wahrzunehmen. Also, nur weil meine Frau mit mir redet, heißt das noch lange nicht, dass ich sie richtig verstehe. Ich muss sie kennenlernen, um sie zu verstehen. Und die kann sich vielleicht manchmal alle Mühe geben, mir irgendwas zu erklären und mir was von ihrem Herzen mitzuteilen. Aber wenn ich mit meinen Sachen beschäftigt bin oder wenn ich glaube zu wissen, was sie schon als nächstes denken und sagen wird, werde ich nicht verstehen, was sie mir eigentlich sagen will. Und dahin zu kommen, dass man sich in der Tiefe versteht, das passiert nicht über Nacht. Und wie könnten wir glauben, dass es mit Gott über Nacht passiert und mit einmal wird man als Prophet geboren? Sondern es ist ein ständiges Miteinanderleben. Ein ständiges in der Nähe Gottes sein und an seinen Lippen hängen und versuchen, besser und besser zu verstehen, was er mir mitteilen will. Seine Art der Kommunikation mit mir das kennenzulernen, wie er mit mir kommuniziert, das erfordert Aufmerksamkeit, Geduld. Das erfordert es, dass ich durch Höhen und Tiefen durchgehe, dass ich mich auch verhöre und mitkriege, wie Gott wirklich redet und dass das anscheinend vielleicht nicht von Gott war, was ich mir da eingebildet habe. Das erfordert, dass ich zurückfrage, frage Gott, wie meinst du das? Und das erfordert es auch, dass ich viel Nähe mit ihm habe. Diesen Weg des Vertrautwerdens mit Gottes Stimme, das haben wir nötig, egal in welcher Weise Gott zu uns spricht. Und er spricht ja auf vielfältige Weise zu Menschen. Samuel hört hier direkt Gottes Reden zu ihm. Wir finden in der Bibel unzählige Stellen, wie Gott in verschiedener Weise zu Menschen spricht, bei Mose durch den brennenden Busch hindurch, bei Biliam durch einen Esel. Bei Jesus kommt eine Taube und er hört eine Stimme vom Himmel. Paulus, der sieht ein Licht und wird vom Pferd gehauen und hört eine Stimme vom Himmel. Bei Petrus kommt so ein Tuch mit unreinen Tieren vom Himmel runter und Gott zeigt ihm dadurch was. Es erscheinen den Leuten Engel, sie haben Träume, sie haben Visionen, sie haben prophetische Eingebungen. Wir haben die Bibel, durch die Gott natürlich zu uns spricht. Und es gibt doch kein Ende, was da in Sicht ist, wie Gott zu uns sprechen kann. Er tut es auf so vielfältige Weise, aber all diese Formen des Redens Gottes, die können auch missinterpretiert werden, falsch verstanden, überhört, in unserem Herzen verdreht werden. wenn wir nicht vertraut werden mit seiner Stimme. Und das ist völlig egal, ob ich bisher das Einzige, was ich von Gottes Reden wahrgenommen habe, die Bibel ist. Die kann ich genauso falsch verstehen wie irgendwelche anderen Arten von Gottes Reden, die zu mir kommen. Wir haben es alle nötig, vertraut zu werden mit seinem Reden und nah an ihm zu leben, über Jahre hinweg, ihn wiederzuerkennen in allem, was er tut und in allem, was er sagt. Das scheint mir einer der größten Lernprozesse unseres Lebens zu sein. Aber es ist gleichzeitig auch eine der wichtigsten Sachen, die wir in unserem Leben lernen können, vertraut zu werden mit dem, was er tut und was er sagt. Ihn wiederzuerkennen in dem, was geschieht. Unterscheiden zu können, was hat Gott hier getan und was nicht. Was war meine eigene Idee, was war mein eigenes Werk, wo habe ich auch versagt als Mensch und wo hat Gott was getan, was ich vielleicht erst im Nachhinein richtig verstanden habe. Und noch ein Punkt, wie Gott führt, wie Gott auch uns führt und auch im Leben von Samuel. Und das ist nochmal ein sehr wichtiger und spannender Punkt. Gott führt uns durch ein dienendes Herz hindurch, indem wir ein dienendes Herz haben. Warum konnte Eli in dieser Nacht Samuel den entscheidenden Hinweis geben? Weil Samuel Tag für Tag damit verbracht hat, Eli zu dienen. Weil er reagiert hat, wenn Eli gerufen hat, weil er hingegangen ist und gefragt hat, Eli, was ist los, was kann ich tun für dich? Aufgrund dieser Herzenshaltung war Samuel zur Stelle, als Eli ihm erklärt hat, dass Gott zu ihm redet. Er war sein Bediensteter und kam immer, wenn Eli ihn gerufen hat. Er hat ein dienendes Herz und war bereit, Gott zu ehren, indem er Eli dient. In 1. Samuel 2, Vers 1 heißt es, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Er war einfach ein Mensch, der gedient hat, der geholfen hat, der bereit war zu handeln. Und aus dieser Herzenshaltung heraus ist er Gott begegnet und Gott konnte zu ihm reden und sich ihm offenbaren. Samuel hat bis zu dieser Berufung seine Zeit nicht mit Nichtstun verbracht. Man kann ja manchmal sich fragen, was soll ich denn tun? Gott hat mir ja nicht gesagt, was ich tun soll. Dann warte ich halt und tue nichts. So eine Herzenshaltung gibt es auch unter uns Christen manchmal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nichts tun, wenn Gott mir nicht das gesagt hat. Deswegen tue ich erstmal gar nichts. Nichts tun und nur warten auf den großen Berufungsmoment ist überhaupt nicht zielführend. Maria Prean, einige haben vielleicht von ihr schon mal Predigten gehört, sie hat mal erzählt, wie sie Gott gebeten hat, dass er sie führt und dass Gott zu ihr spricht. Und da hatte sie den Gedanken, als ob Gott zu ihr redet, Maria, wie soll ich denn ein parkendes Auto lenken? Wie soll Gott denn ein parkendes Auto lenken? Gott lenkt in der Regel nur Menschen, die in Bewegung sind. Das geht viel leichter. Gott wird sich in der Regel hüten davor, jemanden für eine wesentliche Aufgabe zu berufen, der nicht gelernt hat zu dienen, der nicht gelernt hat dran zu bleiben an ihm und an der Sache, der nicht gelernt hat, sich hinzugeben und diszipliniert und ausdauernd Wachstum zu suchen. Was will Gott mit einem Menschen anfangen, der sowas nie gelernt hat? Für die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, für die Aufträge, die er erteilt, die wirklich von Wert sind, wird er sich Menschen suchen, die gelernt haben, so zu leben, die gelernt haben, treu zu sein, die gelernt haben, auf ihn zu hören und dran zu bleiben. Diese Dinge, die lernen wir aber einfach mal im alltäglichen und natürlichen Leben. Das sind Eigenschaften, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern die lernen wir, indem wir es einfach tun. Im Alltäglichen lernen wir, was wir im Außergewöhnlichen brauchen. Im Alltäglichen lernen wir, was wir im Außergewöhnlichen brauchen. Für bedeutende Aufgaben erwählt sich Gott Menschen, die sich im Kleinen bewährt haben. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu verstehen in unserem Leben. Und Gott wird uns im Übernatürlichen mehr anvertrauen, wenn wir gelernt haben, im Natürlichen, in den einfachen, natürlichen, alltäglichen Dingen verantwortungsbewusst zu leben. Jesus sagt an einer Stelle, als er ein Gleichnis erzählt, da heißt es, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hin in die Freude deines Herrn. Matthäus 25, Vers 21. Wenn Samuel nicht gelernt hätte, in seiner alltäglichen Arbeit für den von Gott verworfenen Eli sich hinzugeben und dort treu zu sein, dann wäre er an dieser Nacht auch nicht aufgestanden, immer wieder um zu Eli zu rennen und zu fragen, was los ist. Gott führt uns durch ein dienendes Herz in unsere Berufung hinein. Und hier wird auch deutlich, Gott beruft uns, Sehr oft in völlig natürlichen, alltäglichen Situationen. Samuel war hier nicht auf Pilgerreise auf einem fernen Berg oder am Grab von Abraham oder irgendwas, sondern es war eine ganz normale, alltägliche Situation mitten in der Nacht und er war bestimmt genervt, sich mal aufzustehen, weil Eli wieder irgendwas hat, worum er sich jetzt kümmern soll. Es war eine völlig normale, alltägliche Situation und in diesen Situationen beruft uns Gott meistens. Gottes Weg, den er uns führt, wird aus meiner Sicht meistens so aussehen, dass er uns von den allgemeinen, alltäglichen Dingen hinführt zu dem Konkreten und zu den bedeutenden Dingen. Wir gehen den ersten Schritt und Gott führt uns den nächsten Schritt. Wir ergreifen die grundlegenden Berufungen Gottes, die er in unser Leben hineinspricht, und dann wird Gott uns in Detail führen und wird uns an Orte führen und in Aufgaben hineinführen, die dann sehr speziell sind. Wir sind im Natürlichen treu, in den einfachen, alltäglichen Dingen, und dann vertraut uns Gott auch im Übernatürlichen mehr an. Ich glaube, das ist der normale Weg eines Christen, hinein in seine Berufung. Bei Paulus kann man das gut sehen, und damit komme ich zum Ende. Er ist einfach mal Jesus begegnet, als er dort vom Pferd gehauen wurde, das Licht gesehen hat, auf dem Weg nach Damaskus. Erstmal ist ihm Jesus einfach begegnet und er hat gelernt, auf Jesus zu hören. Dann hat er in einem Traum Hananias gesehen, wie er ihm die Hände auflegt in Damaskus. Hananias wiederum, zu dem hat Gott geredet und gesagt, geh zu Paulus und sag ihm folgende Dinge. Also er hat dann Hananias informiert, was aus Paulus mal werden wird. Und hier wird eine Berufung ausgesprochen über dem Leben von Paulus, nämlich, dass er predigen wird. Er wird Jesus predigen vor den Nationen, vor Königen und vor dem Volk Israel. Und er wird um Jesu Willen leiden. Das ist das Allgemeine, was Gott ihm zugesprochen hat. Da hatte der noch keine Ahnung davon, wie das mal konkret aussehen wird. Dann, daraufhin hat Paulus einfach mal angefangen zu predigen, wo er eben war, in den Synagogen. Da steht nicht da, dass Gott ihm gesagt hat, jetzt geht's los, Tag 2 deines christlichen Lebens, jetzt geh nach Rom oder geh nach Jerusalem und tu dies und das, sondern da, wo er war, hat er einfach angefangen zu predigen. Gott hat gesagt, er soll predigen, er hat Jesus erkannt, deswegen tut er das einfach. Überall in den Synagogen. Einige Jahre später wird es konkreter. In Antiochien, Apostelgeschichte 13, da werden Paulus und Barnabas berufen und ausgesandt zu ihrer ersten Missionsreise. Dann geht's los. Später dann die zweite Missionsreise. Dort wird dann die Führung Gottes richtig konkret sichtbar. Ich lese nur mal ein paar Passagen vor aus Apostelgeschichte 16. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Traum. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber den Traum gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir daraus schlussfolgerten, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Hier wird es unglaublich präzise. Hier wollen sie da lang gehen und der Heilige Geist verwehrt es ihnen, dann gehen sie da lang. Dann hat er einen Traum, dann gehen sie nach Mazedonien. Und Stück für Stück führt Gott sie. Und wir merken, Gottes Führung so präzise und häufig wahrzunehmen, das ist eine Frucht eines jahrelangen Lebens mit Gott. Jahrelang auf das zu reagieren, was Gott sagt, was er tut, wie er uns führt und wenn es die kleinsten und alltäglichsten Dinge sind. Und am Ende weiß Paulus sehr genau, dass er nach Jerusalem gehen soll, um dort gefangen genommen zu werden und zu leiden, obwohl alle anderen ihm davon abraten. Dann kommt sogar der Prophet Agabus und demonstriert ihm mit einer prophetischen Handlung, wie er gefangen genommen werden wird. Und alle sehen das als Warnung, dass er nicht dorthin gehen soll. Und Paulus ist der Einzige, der sagt, das weiß ich doch, dass mir das passieren wird. Das hat mir Gott sowieso schon gesagt. Das ist für ihn eine Bestätigung von dem, was er sowieso schon wusste. Also man merkt, das, was am Anfang mal so ganz allgemein in sein Leben geredet wurde, durchs tägliche Leben mit Gott lernt er Stück für Stück mehr von dem wahrzunehmen, was Gott sagt und was er vorhat. Und am Ende ist er ziemlich gut darin, präzise wahrzunehmen, was Gott mit ihm als nächstes tun möchte. wo sie abbiegen sollen auf ihrer Reise, wo sie hingehen sollen, wo sie nicht hingehen sollen und wie sein Lebensende aussehen wird. Und das finde ich spannend, von diesen Leuten zu lernen, denn was wir von denen lernen können, ist nicht, dass man über Nacht Prophet wird. Was man von denen nicht lernen kann, ist, wie man plötzlich morgens aufwacht und genau weiß, was Gott als nächstes tun möchte. Sondern was man von diesen Leuten lernt, ist, über Jahre hinweg treu zu bleiben, mit Gott unterwegs zu sein, im Alltäglichen mit seiner Führung zu rechnen, auf Menschen zu hören, auf Situationen zu achten, die er zustande bringt, durch Höhen und Tiefen durchzugehen, durch Wüsten durchzugehen und mehr in das verheißene Land hineinzukommen. Und mehr zu lernen, wie er redet und wie er uns konkret führen möchte. Und wenn es eine Patentlösung gäbe, dass ich uns jetzt hier sagen kann, wie können wir morgen Gottes Stimme hören und wie können wir morgen alle wissen, was Gott mit uns in den nächsten Jahren vorhat, wenn es das gäbe, dann hätten es, glaube ich, die Leute in den Jahrtausenden vor uns auch schon begriffen. Aber ich sehe keinen, der auf diese Weise gelebt hat und der auf diese Weise zur Reife gekommen ist, auch zu einer geistlichen Reife gefunden hat. So geht unser Weg als Menschen mit Gott. Und es gibt keine Möglichkeit, den abzukürzen, aus meiner Sicht. Deswegen bleibt uns nur eins übrig, lasst uns bereit sein, alle Höhen und Tiefen in Kauf zu nehmen. Lasst uns bereit sein, in den Widrigkeiten des Alltags und in den Widrigkeiten unserer unvollkommenen Umgebung und auch in den Worten von unvollkommenen Menschen, die uns umgeben, Gottes Führung wiederzuerkennen und das auch ein Stück weit auszuprobieren, zu trainieren. Zu fragen, Gott, ist das von dir? Und manchmal muss man es einfach probieren und dann wird man merken, nee, das war es anscheinend nicht. An anderen Stellen wird man gute Erfahrungen machen und man wird merken, hier habe ich tatsächlich was wahrgenommen von Gottes Führung. Und dann in dieser Weise weiterzugehen und mehr zu lernen, wie Gott redet und wie er führt und was er als nächstes tun möchte. Gott, helfe uns, kann ich nur sagen. Ich kann nur sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott, helfe uns. Gott, helfe uns, dass wir das ergreifen und leben können und da wirklich eine Hartnäckigkeit und Ausdauer entwickeln. Dass wir erkennen, wie Gott führt. Amen. Jetzt bete ich noch. Jesus, wir brauchen dringend deine Hilfe, was unseren Lebensweg angeht. Und wir danken dir, dass du mit unserem Leben Pläne hast und Gedanken hast, die wir noch nicht mal wissen. Und du hast Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken. Und deine Wege sind höher als unsere Wege. Und Herr, wir wollen dich dafür loben, dass du so kreativ bist. Und dass du so einzigartige Wege mit uns gehst. Und wir sind gespannt darauf, was als nächstes kommen wird. Und Herr, wir sind gespannt darauf, was du mit uns allen anfangen wirst in deiner Kreativität und Vielfältigkeit. Und Herr, ich bitte dich, dass wir lernen, auf deine Stimme zu hören, dass wir lernen, dran zu bleiben und in Treue zu leben im Alltag. Herr, wir bitten dich, dass du uns ausdauernd machst, dass du uns widerstandsfähig machst, dass du uns treu machst, dass du uns voller Demut machst. Herr, ich bitte dich, dass wir nicht Wege blockieren und Quellen blockieren, durch die du zu uns sprechen möchtest, weil wir zu stolz dafür sind, das Wort von manchen Menschen anzunehmen. Ich bitte dich, dass du uns von Herzen demütig machst, dass wir dich wiedererkennen, selbst in den unwahrscheinlichsten Situationen und in den unverschämtesten Menschen. Herr, ich bitte dich, dass wir ein scharfes Unterscheidungsvermögen entwickeln, dass wir erkennen, was von dir ist und was nicht von dir ist. Dass wir bei den Gedanken, die wir haben und bei den Situationen, die wir erleben, dass wir immer mehr lernen, dich rauszuhören, dich wiederzuerkennen in dem, was du tust. Herr, hilf du uns, begegne du uns und führ du uns weiter. Und lehre uns, was es bedeutet, in die Berufung, in die Bestimmung hineinzufinden, die du für unser Leben hast. Danke, dass du das tun wirst. Du wirst es besser tun, als jeder Mensch uns dabei helfen kann. Herr, wir wollen dich ehren und dir alles Lob geben für das, was du aus unserem Leben tust und machen kannst. Amen.